Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Nahezu jede Führungskraft erwartet heute Purpose hinsichtlich der eigenen Arbeit. Überall stehen Werte auf der Themenliste. Wie aber finde ich als unternehmerischer Mensch für mich Grundlagen dafür? Und inwiefern und inwieweit brauche ich philosophische Kenntnisse, um mit den Herausforderungen der Führungsarbeit klarzukommen? Und damit willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development. Mein Name ist Burkhard Benzmann und ich begleite unternehmerische Menschen im In- und Ausland, vor allem in Veränderungssituationen. Philosophie für Manager? Um diese Frage qualifiziert zu beantworten, habe ich mir erneut Thomas Hake, Berater, Philosoph, langjähriger Freund zum Dialog eingeladen. Häufige Hörerinnen und Hörer wissen das natürlich. Mit Thomas habe ich viele Gespräche im Podcast geführt, unter anderem die Episoden SF 48, 145, 152 und gar nicht mal so lange her, 164. Das war die Episode Arbeit mit Sinn. Die Links finden Sie auch in den Shownotes. Heute will ich unsere Themen mit ihm fortsetzen. Wir können ja fast schon von einer Tradition sprechen. Ich habe dem Podcast eine Frage als Titel gegeben, nämlich Philosophie für Manager, wie schon gesagt, Fragezeichen. Und damit starten wir. Thomas, grüß dich erstmal. Hi.
Ja, moin. Aus Berlin.
Moin aus Berlin, Grüße zurück aus Lanzarote. Was mich zu so einer Eingangsfrage natürlich gleich wieder bringt, ich hatte mir das aufgeschrieben, als ich mich vorbereitete vor ein paar Wochen auf den Podcast und da war das Wetter in Osnabrück irgendwie total mager und mir schlägt irgendwie nicht so gutes Wetter manchmal auch wirklich auf die Stimmung. Jetzt bin ich auf Lanzarote, man sollte glauben, alles prima, 21 Grad Sonnenschein, nun gerade heute ist es am Regnen, krasse Sache. Von daher meine ungewöhnliche Frage zum Start. Wie kommst du eigentlich mit schlechtem Wetter klar? Oder stört dich das gar nicht?
Die Frage passt hier auch, weil es geht, glaube ich, heute eine lange Schönwetterperiode zu Ende mit einem Tag blauer Himmel nach dem nächsten und viel Sonne, was ich auch weitlich genossen habe. Ja, wie komme ich mit schlechtem Wetter klar? Ich könnte schon gleich ein bisschen philosophisch darauf antworten und sagen, welches schlechte Wetter meinst du? Das Außen oder das Innen? Weil für jemanden, der sich mit dem Menschen auch beschäftigt, das tun ja die Philosophen, ist ja klar, dass wir auch ein inneres Wetter haben. Mhm. Und dass diese Gestimmtheit nicht unbedingt immer nur mit äußeren Faktoren zusammenhängt und korreliert, das weiß im Grunde, glaube ich, auch jeder. Ist nur die Frage, ob man sich das eingesteht. Also zugespitzt gesagt, das kann ja die Sonne scheinen und trotzdem bin ich todtraurig. Und umgekehrt kann es in Strömen regnen und ich bin aus unerfindlichen Gründen fröhlich. Und diese Grundgestimmtheit, mit der wir in die Welt blicken, das ist natürlich eine philosophische Größe der Sonderklasse. Die entscheidet natürlich darüber, was wir sehen, was wir empfinden. Ja, ich habe ein völlig anderes Weltbild, wenn ich, sage ich mal, angsterfüllt in die Welt gucke. Dann sehe ich natürlich überall Gefahren, als wenn ich im Vollbesitz meiner Kräfte auf alles zugehe, in allerbester Laune und jeden Menschen umarmen möchte, der mir begegnet. Mhm. Also unsere Gestimmtheit, das ist auch ein Begriff, der in der Philosophie auftaucht, übrigens bei Martin Heidegger in Sein und Zeit. Diese Gestimmtheit ist etwas sehr, sehr Grundsätzliches. Mhm. Und ja, jetzt nochmal auf deine Frage zurückzukommen, schlechtes Wetter will sagen, bedeckter Himmel, 3 Monate lang, 2 Grad Nieselregen in Berlin von November bis März, das macht mich auch fertig.
Ja. bei aller inneren Gestimmtheit, wo du gerade sagtest, jeden umarmen ist natürlich auch ein Thema. In diesen Zeiten will ja auch kaum einer umarmt werden, ist auch ein Punkt.
Aber das laufen alle weg, ne?
Ja, genau.
Die sind ängstlich gestimmt, glaube ich.
Irgendwie ist das so. Naja, gut. Übrigens, vielleicht auch zum Einstieg ganz passend, jetzt spontan, wie ist denn Gestimmtheit und Mindset? Also dieser berühmte englische Begriff Mindset, ich übersetze mal so holperig mit Denkrahmen. Also wie ist mein Rahmen, mit dem ich sozusagen die Welt aufnehme und in Gedanken umbaue, nachdem ich sie natürlich vorher als Empfindung hatte. Wie hängt denn das zusammen? Hängt das zusammen überhaupt? Ganz spontan gefragt, ich habe da gar nicht drüber nachgedacht.
Ja, ganz spontan gefragt, würde ich sagen, in diesem Begriff Mindset äußert sich auch die Hoffnung, dass wir da reinwirken können, wie wir die Welt sehen. Und nicht einfach nur diesen Stimmungen oder Gestimmtheiten uns überlassen müssen. Mhm. Und ich glaube, Denkrahmen, wenn man das so übersetzt, oder Geistesrahmen, das ist eigentlich genau dasselbe, nun, was tatsächlich damit gemeint ist, wenn man sagt, wir sind die Schöpfer unserer Wirklichkeit. Mhm. Das heißt ja noch nicht, dass wir auch frei darüber entscheiden können. Ja. Also jeder, der wirklich starke Gefühle in sich trägt, starke Gestimmtheiten in sich trägt, kann ja mal versuchen, das wegzuschieben. Es könnte sich herausstellen, dass es ähnlich schwierig ist, wie einen Elefanten wegzuschieben.
Mhm. Womit wir natürlich auch schon mitten in unserer Thematik sind. Warum bin ich überhaupt auf die Frage gekommen, Philosophie für Manager, Fragezeichen? Ich will es erläutern, dir und auch den Hörerinnen und Hörern. Ich hatte mich so irgendwann schlagartig mal wieder Rupert Ley zugewendet und hatte auch dort eben, ich glaube, sogar das gleichnamige Buch gefunden von ihm und dachte dann, jetzt muss man ein bisschen recherchieren und fand dann auf den Internetseiten der Wirtschaftswoche einen Artikel, der da hieß, der heroische Manager hat ausgedient und darunter den Untertitel, und darum hängt es damit zusammen, nämlich Führung mit Philosophie statt mit Balance Scorecard. Das fand ich ja schon mal ganz spannend. Der Artikel ist übrigens schon aus 2013 von Norbert Geiselhardt.
Ich habe sehr schön.
Ja, ich habe mal ein Zitat daraus. Und das finde ich eine sehr kecke Behauptung. Zitat also: Wer über philosophische Kenntnisse verfügt, kann über die Wechselfälle des Lebens umfassender nachdenken. Er kann mit diesem Hintergrundwissen manche Ereignisse tiefer reflektieren und vor allem für alles Menschliche ein besseres Verständnis haben. Zitat Ende. Thomas, wo kann ich mir denn als interessierte Führungskraft diese philosophischen Kenntnisse überhaupt aneignen? Und was ist dann relevant und was ist nicht relevant? Muss ich das jetzt studieren? Muss ich wieder von vorne anfangen? Klammer auf, es war mein Drittfach, also ich selbst fühle mich einigermaßen präpariert. Aber jetzt fragen sich die Hörerinnen und Hörer.
Also zunächst mal möchte ich hinter alles drei einen Haken machen. Ja? Also philosophische Kenntnisse, an dem Wort könnte man sich reiben. Mhm. Habe ich auch beim Lesen getan, weil das hört sich so ein bisschen nach Bildungsgut an. Mhm. Aber am Ende ist das auch egal, wie man es nennt. Ja, was stellt denn die Literatur, die philosophische, aber auch die ganz normale Literatur bereit? Sie stellt Deutungsmuster bereit, mit denen ich tatsächlich die Wechselfälle des Lebens umfassender durchdenken kann. Ja, und ich kann Ereignisse tiefer reflektieren. Völlig richtig, ja. Und vor allem ein besseres Verständnis für alles Menschliche zu haben, weil mir einfach vieles Menschliche dann nicht mehr fremd ist. Mhm. Und ich es nicht nur aus meinen alltäglichen zufälligen Begegnungen habe und natürlich den vielen, vielen Erlebnissen, die ich in meinem Leben gemacht habe, sondern ich habe vielleicht noch ein zweites Leben, nämlich ein Leben als Alltagsphilosoph, der das alles versucht, immer einzuordnen. Also Deutungsmuster, darum geht es am Ende. Weniger um philosophische Kenntnisse, dass Schopenhauer dies oder Aristoteles das gesagt hat. Das ist, glaube ich, nicht gemeint. Trotzdem gehe ich mal kurz drauf ein. Also wenn ich das wörtlich verstehe und es wirklich um Kenntnisse geht, da gibt es, glaube ich, heute mehr Angebote denn je. Ich finde die Podcasts bei den Kulturradiowellen in der ARD-Mediathek finde ich genial. Es gibt philosophische Cafés im WDR, WDR5. Es gibt hier im Kulturradio vom RBB der zweite Gedanke. Also da kann man wirklich eine Menge finden, wenn man mal anfängt zu recherchieren. Es gibt definitiv auch Sendungen im Fernsehen. Ich schaue nicht TV, insofern kann ich darüber wenig sagen. Und was es natürlich auch gibt, wenn es um Kenntnisse geht, oder auch vielleicht schon ein bisschen mehr, das sind tolle Einführungen. Wenn Leser und Leserinnen unter den Hörerinnen sind, dann kann ich Bücher von Rüdiger Safranski empfehlen, Bernd Eilenberger, den ich mit großem Gewinn gelesen habe. Die lese ich einfach sehr, sehr gern. Und ich weiß auch von befreundeten Führungskräften, dass sie die auch mit Freude und Gewinn gelesen haben. Zum Beispiel Zeit der Zauberer von Eilenberger über die große Epoche der deutschen Philosophie genau vor 100 Jahren. Mhm. Ich finde einmal, das ist eine super Gabe, solche brillanten Einführungsbücher zu schreiben. Ja, jetzt komme ich nochmal drauf, Kenntnisse aneignen, was heißt das eigentlich nicht? Letztlich reden wir bei all diesen Dingen natürlich eher über Einbahnstraßen in meine Richtung. Ich werde irgendwie belehrt, im Idealfall auch bereichert, ich kann nachher mitreden. Ne? Ja, genau, Benjamin kenne ich, ne? Habe ich ein Buch drüber gelesen. Aber ich würde sagen, der wertvollste Dienst von solchen Einführungen und Podcasts ist es vielleicht, dass die ein Vorverständnis schaffen. Wenn ich dann wirklich mir mal irgendeins dieser Bücher schnappe, was weiß ich, die geschichtsphilosophischen Thesen von Walter Benjamin oder so, die Bücher, die ich die Heiligen nenne, und sich wirklich mal darauf einlässt, vielleicht Satz für Satz das auf der Zunge zergehen lässt, dann hat man ein Vorverständnis, um was es hier eigentlich geht. Und das können diese kenntnisvermittelnden Bücher tatsächlich leisten.
Mhm. Gibt es nicht da auch einen Widerspruch vielleicht an der Stelle? Also ich bin jetzt, wie du, wir haben unsere Erfahrungen mit Führungskräften, die dann zum Beispiel im Coaching zu uns kommen. Und wenn ich jetzt mein Coaching-Kunden, ich habe gerade mal einen vor Augen, wenn ich dem jetzt empfehlen würde, wobei der könnte es vielleicht sogar tun, aber wenn ich ihm jetzt sagen würde, jetzt erzähle ich Ihnen die 5 wichtigsten Bücher und bis zum nächsten Speed-Coaching hab ich gerne von Ihnen dazu eine Zusammenfassung, da wird er sagen, das ist alles schön und gut, aber wir haben gerade im Moment das Problem, Ukraine, Lieferketten, was auch immer. Also der wird mal sagen,
20 Leute entlassen, Vogel zeigen.
Mir fehlt einfach die Muße, die ich brauche, mir hat dieser Begriff Alltagsphilosophie sehr gut gefallen. Mir fehlt die Muße, mich alltagsphilosophisch zu betätigen. Ich würde meinen Coaching-Kunden an der Stelle nicht vom Haken lassen. Das ist ein anderes Thema, da können wir gleich nochmal drauf eingehen.
Schick ihn doch zum Haken, das wäre eine noch bessere Idee.
Genau, sowas in der Art. Aber die andere Geschichte ist ja die Frage auch nach den richtigen Portionen. Also ich fand den Hinweis gerade schon mal sehr hilfreich zu sagen, hatte ich sogar schon mal als Führungskraft eine gewisse Affinität zu bestimmten Themen oder Philosophen oder Zeitepochen und so weiter, dann kann ich natürlich über die Podcasts oder über die Einführung, kann ich natürlich dieses Interesse sozusagen für mich wieder ankurbeln und vielleicht auch sozusagen damit wieder alltagszugänglicher machen, weil mein Alltag stark fremdbestimmt ist und in diesen Zeiten erst recht. Also das fand ich schon mal einen guten Hinweis, also gut im Sinne von sehr praktikabel, Podcasts zu hören, also jetzt von dir genannte Quellen und oder ein Buch zu lesen, was mir einfach hilft, vielleicht eine damalige Begeisterung oder zumindest Neugier wieder anzukurbeln. Und an der Stelle, glaube ich, wird die eine Hörerin oder der andere Hörer auch sagen, ich habe ja vielleicht sogar im Schrank was. Du hast jetzt schon Bücher genannt. Ich würde an der Stelle ganz gerne dich als Experten noch mal fragen, gibt es denn noch was? Muss man dann sein Precht lesen oder besser nicht den Precht lesen? Weil das ist sehr populär. Ich meine, sozusagen kann das schaden? Braucht das einen Beipackzettel?
Nein, nie. Also es kann sehr wohl passieren, und da denke ich an eine Episode zurück mit meinem Vater, dass sich einfach erweist, dass diese Texte wirklich, wirklich weit weg sind von unserem Alltag. Ne? Auf der einen Seite steht die Führungskraft, die wie alle Menschen, davon bin ich zutiefst überzeugt, Alltagsphilosophen sind. Ja, auch die Führungskräfte sind Alltagsphilosophen. Und zwar einfach Kraft dessen, dass sich jeder Mensch auf die Welt, in der er lebt und über die Umstände, mit denen er zu tun hat, einen Reim zu machen versucht. Mhm. Und das irgendwie in das eigene Leben zu integrieren versucht, was da gerade passiert. Ja, und man kann es ja auch dadurch integrieren, dass man es gestaltet. Das wäre eher der Weg der Führung. Also das ist der eine Pol, der ist für mich immer gegeben. Also da kann man anknüpfen. Und das ist eigentlich auch der Anker, den alles Philosophieren haben sollte. Aber auf der anderen Seite würde ich sagen, gibt es eben diese große Distanz, wenn man irgendein Buch der Klassiker aufschlägt. Und das muss dann nicht Heidegger sein und nicht Hegel. Das geht auch schon bei Schopenhauer. Ich habe die Aphorismen der Lebensweisheit, die ich sehr schätze und für ein super elegant und leicht geschriebenes Buch gehalten habe, irgendwann meinem Papa geschenkt. Mhm. Hans-Gerd Hake, der Manager bei Irrplatz, war sein ganzes Leben lang. Und ich dachte, der liest das so weg. Und der hat dann einfach nur gesagt, Thomas, was hast du mir denn da unter den Weihnachtsbaum gelegt? Ich habe kein Wort verstanden. Ja. Und der war nicht doof. Der hat selber am Ende seines Lebens Bücher geschrieben. Das zeigt nochmal, wie groß die Distanz dann auch ist. Und dass es da tatsächlich Leute braucht, die Leitern anlegen. die da ein bisschen reinhelfen in dieses Gebirge, die auch dann die Erfahrung ermöglichen, ah ja, doch, stimmt, ich kann das verstehen. Meine Rübe ist nicht so dumm, das zu kapieren. Mhm. Ja, die dann vielleicht auch eine historische Schroffheit aufklären. Warum redet der hier gerade so? Ne? Die auch vielleicht einfach sprachlich reinhelfen. Das ist eine Vermittlerrolle, die ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz wertvoll. Mhm. Und Burkhard, deshalb haben wir ja nicht zuletzt irgendwann mal die philosophischen Gespräche gegründet, weil das war dann die Rolle, die mir dazu kam, aus meiner Kenntnis der Tradition und aus meiner Liebe zur Reflexion, Leuten, die damit normalerweise nichts zu tun haben, ein bisschen reinzuhelfen.
Ja.
Ich wollte aber noch einen anderen Punkt sagen. Das Eigentliche sind nicht philosophische Kenntnisse. Das Eigentliche ist das Gespräch, in dem es ums Ganze geht. Mhm. Das ist nicht die Philosophie, von der, ich weiß nicht, was das ist. Witzigerweise wollten auch alle Philosophen keine sein. Nein, es ist ein Gespräch, in dem es ums Ganze geht. Das Philosophieren. Mhm. Das kann man, glaube ich, genau so nennen. Ne? Mhm. Und das setzt ein Gegenüber voraus. Ich kann wohl auch mit mir selber reden, aber ich tue das dann gerne, indem ich was aufschreibe. Und schon habe ich diese Differenz wieder gesetzt zwischen mir und dem, was ich schreibe. Wie soll ich wissen, was ich denke, bevor ich lese, was ich schreibe? Ja, also ich kann das Gespräch mit mir führen, zum Beispiel im Modus des Schreibens. Ich kann das Gespräch mit einem Lebenden gegenüber führen, mit einem mitdenkenden und mitfühlenden Menschen. Ich nenne ihn mal Freundin oder Freund. Mhm. Ja. Das kann aber auch das Buch eines längst Verstorbenen sein. Und auch das intensive Lesen eines Buches verstehe ich als einen Dialog. Mhm. Da tritt jemand mit mir, mit seinen Gedanken in den Dialog. Und das dann im Gespräch mit abwesenden Menschen über die Distanz von Raum und Zeit und Vertrautheit hinweg.
Mhm. An der Stelle auch wieder praktisch sozusagen für die Hörerinnen und Hörer, gibt es sowas, können wir sowas entwerfen, können die Hörerinnen und Hörer das entwerfen wie ein persönliches Ritual der Beschäftigung mit Philosophie und wie könnte dies aussehen? Also ich merke in diesen Zeiten der, wie ich finde, mentalen sehr starken Belastung oder auch der Belastung meines mentalen Immunsystems, darüber haben wir ja letztes Mal ja auch schon gesprochen, ich empfinde in diesen Zeiten eine große Notwendigkeit bei mir, zum Beispiel etwas in Anführungszeichen Tröstliches und Aufbauendes jeden Tag zu lesen. Und das ist bei mir etwas, das hatte ich schon an anderer Stelle mal erwähnt, das ist etwas, was mir hilft, was mir Kraft gibt und was, ich sag mal, wie so ein Kalenderblatt war, glaube ich, auch schon mal mein Beispiel dafür. Es darf gern vielleicht ein bisschen umfassender sein, aber es kommt ja darauf an, was auf dem Kalenderblatt steht. Vielleicht eben Aphorismus, kurzer Satz, der bei mir Resonanz auslöst. Also darum auch an der Stelle, bevor wir darauf eingehen, wie man vielleicht andere Formate, darüber hinausgehende Formate auch schaffen kann oder wiederentdecken kann, was ist sozusagen das Ritual der Beschäftigung? Wie könnte es aussehen? Ist es dann eine morgendliche Reflexion mit dem Buch, in dem man schreibt, also eine Kladde?
Das ist eine typische Burkhard-Benzmann-Frage. Weil du natürlich zu Recht als Selbstführungsexperte darauf drängst, dass wir Rituale brauchen. Ich glaube das auch, bin da zutiefst überzeugt davon. Es beißt sich an dieser Stelle nur ein bisschen mit meiner Lebenserfahrung, die besagt, dass es auch eine große Empfänglichkeit braucht, um das Richtige im richtigen Moment irgendwie in die Hand zu kriegen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du das Phänomen kennst. Mir ist das aus meinem Leben immer wieder bekannt. Es ist mir neulich noch wieder passiert, dass mir Dinge in die Hand springen, Bücher in die Hand springen, die da jahrelang im Regal stehen oder Absolut. Die ich irgendwo in einem Schaufenster sehe.
Absolut.
Und das schreit mich an, kauf mich, lies mich. Ich schlage die erste Seite auf und denke, ja, ja, ja. Gibt's. Und ich weiß nicht, wie das kommt. Ich kann es dir nicht erklären. Ich bin eigentlich nicht so mystisch gestimmt, aber ich habe das jetzt wieder erlebt. Ich sag dir mal das Beispiel, was ich jüngst erlebt habe. Das war Hyperions Schicksalslied. Das war kurz nach dem Einfall der Russen in die Ukraine. Mhm. Ich habe das vor 6, 7, 8 Jahren in eine Kladde geschrieben. Das war nämlich so eine Art Ritual, Hölderlin-Gedichte abzuschreiben. Und mir fällt diese Kladde in diesem Moment in die Finger, so ein schwarzes Heft. Ich schlage die erste Seite auf, lese Hyperion Schicksalslied und mir kommen die Tränen, weil ich dachte, das ist jetzt genau in diesem Moment das, was in meinem Herzen vorgeht. Mhm. Unglaublich. Ich habe das nicht mehr weglegen können. Und ich glaube, wenn man wirklich in einem emphatischen Sinne über das Philosophieren redet, dann ist das Ziel aus meiner Sicht immer an diesen Punkt zu kommen. Mhm. Und ob man das herbeiführt oder zulässt, ich kann es ja gar nicht sagen, wo ein philosophischer Gedanke, eine Sprache, eine sprachliche Gestalt plötzlich einschlägig wird. Ja, mhm. Dass es wie ein Blitz in mein Leben einschlägt, übersetze ich das jetzt mal, und Zusammenhänge in meiner Welt beleuchtet, zum Ausdruck bringt. Und das hat etwas ungeheuer Erlösendes. Mhm. Ja, und diese Dinge, die ich da sehe, die hätte ich ohne diesen Einschlag niemals gesehen und niemals gedacht. Es bringt das Tiefste in mir zur Sprache. Das schafft Literatur, das schafft Philosophie. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Das hört sich jetzt ein bisschen dramatisch und spektakulär an. Das kann auch ganz langsam entstehen in der Reflexion, ne? Also auch in ein gänzlich undramatisches Verstehensglück dann irgendwie münden. Ach, so ist das also. Mhm. Das kann auch passieren. Aber es kann mich auch sehr wohl bis ins Mark erschüttern und mich verändern. Und das habe ich in meinem Leben mehr als einmal erlebt.
Mhm. Also das heißt, was ich auch daraus höre, mir ist dieses Phänomen sehr bekannt, ich sage mal, vor den eigenen Regalen zu stehen. Ich habe ja auch noch die Herausforderung, dass meine Bücher an geografisch drei verschiedenen Stellen verstreut sind. Aber es gibt diesen Entdeckungseffekt öfter mal wieder.
Nicht wahr?
Also, dass tatsächlich ein Buch da ist, was auf einmal gelesen werden will oder zumindest mich neugierig anguckt. Ich bilde mir das ein. Und dann tatsächlich fast immer auch für mich einen Erkenntniswert hat, den ich ja wahrscheinlich auch selber generiere. Aber ich will das gar nicht aufklären, wenn es überhaupt möglich ist. Es ist in dem Moment hat es Relevanz. Und es ist vielleicht wie ein Tangram-Spiel, dass sich dann irgendwo etwas zeigt oder
genau.
I Ching oder was auch immer, dass es eine Bedeutung für mich zutage generiert, wie immer es passiert. Ja. Das Entscheidende ist nicht, wie es kommt, sondern das Entscheidende ist einerseits, finde ich, die Offenheit dafür zu haben. Das ist etwas, was ich bei dir raushöre. Und das Zweite ist für mich dann aber auch die, wie soll man sagen, ich weiß gar nicht, ob der Begriff Ernsthaftigkeit das Richtige ist, aber dass sich darauf einlassen und sagen, so, jetzt lasse ich das auch mal vibrieren und gucke mir das an, schreibe darüber oder lese es nochmal oder was auch immer und gönne mir die Zeit in dem Moment darüber nachzudenken. Und genau an dem Punkt finde ich es einen spannenden Punkt zu sagen, eigentlich gibt es dann, wenn es um Alltagsphilosophieren geht, gibt's ja zwei Wege, die durchaus miteinander oder zwei Aspekte, die durchaus verknüpft sind. Das eine, die Offenheit zu behalten, dass dich sowas anspringen kann. Also auch so eine Art Neugier/Offenheit oder sowas zu haben. Mhm. Und das andere, da bin ich dann wirklich der Experte für Selbstführung, auch Rituale zu haben, wo das dann auch durchaus nochmal wieder auftauchen kann.
Kam ja jetzt zusammen, ne? Genau. Mein Hölderlin-Abschreibritual.
Ja.
Ich habe einen sehr gelehrten und klugen Cousin, der jeden Morgen tatsächlich um 6 Uhr aufsteht. Ich glaube, du hast ihn auch damals interviewt, den Joachim, für dein Buch,
für das erste,
der wirklich das immer noch macht, 5:30 aufsteht, 6 Uhr sitzt er am Schreibtisch und exzerpiert wie ein Mönch. Und zwar egal, was er am Vorabend gemacht hat. Ich kann das nur ab und tief bewundern. Ich selber kriege das nicht geregelt. Ich bin da eher der Augenblickshascher und mache aber immer wieder die Erfahrung, dass mir das Richtige in die Hände fällt.
Also insofern könnte man das eben als doppelte Antwort auch mal, ich sag mal, Angebot sehen, die Offenheit zu bewahren, die Neugier zu bewahren. Also auch tatsächlich, wir können es nicht oft genug unterstreichen, in den lokalen Buchhandel zu gehen und dort tatsächlich sich rumzudrücken vor den Buchregalen. Ich finde das auch immer wieder, es ist etwas Beglückendes, nebenbei bemerkt. Und dann tatsächlich sich auch anspringen zu lassen von dem, was da vielleicht gerade auch in Resonanz gehen will. Ich vermute, man könnte es vermutlich wissenschaftlich ergründen und sagen, welche Muster dort gerade wie verknüpft werden in der Sekunde, wo wir glauben, dass das Buch uns anspringt und wir stattdessen eine große Mustererkennung hatten mit vielen Algorithmen, die im Hintergrund abgelaufen sind. Ist mir aber auch egal.
Denn, ist wurscht, genau.
Genau, denn die Frage ist ja, mache ich damit etwas mit diesem die Welt gehen und mit der Welt dann auch in Resonanz gehen, sozusagen.
Das
ist der Punkt, was wir im persönlichen Ritual beziehungsweise auch mit dieser Offenheit sozusagen tun können, um, und ich mag diesen Begriff, den du eingeworfen hast, Alltagsphilosophie auch zu betreiben. Du hast eben schon mal ein Stichwort genannt. Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, das zu tun. Und dabei spielen auch andere lebende Menschen eine Rolle. Wir haben mal schon angesprochen. Und du weißt ja selbst, dass ich dir da immer im Nacken sitze. Wir haben schon mal eine Zeit lang etwas initiiert, was wir eben philosophisch-literarische Gespräche genannt haben, beziehungsweise du hast es so genannt. Und du hast dort die Regie geführt, um tatsächlich über so Themen, wir haben es im einen oder anderen Podcast schon mal erwähnt, um über so Themen wie Geduld oder Zeit, Individualität und so weiter zu sprechen. Ich habe das mit Freude vernommen, als ich dieses Thema Philosophie angesprochen habe, dass du gesagt hast, ja, okay, übrigens, es ist jetzt soweit, ich bin dann auch an dem Punkt, da wieder anzuknüpfen. Erzähl mir einfach mal, was ist der Stand da? Gibt's das wieder? Gibt's ein Morphing von philosophisch-literarischen Gesprächen mit dir? Du weißt, dass ich sowas vermisse und hier bin ich mal stellvertretend für den einen Hörer oder die andere Hörerin, in so ein Setting reinzugehen und sich einfach über einen gewissen Zeitraum, deine Formate waren ja immer Freitagmittag bis Sonntagmorgen, sich über einen Zeitraum auch hinzugeben, sozusagen einem gemeinsam drüber nachlesen und nachdenken über Texte. Gibt's das wieder?
Ja, auf Wunsch. Sehr gerne. Also ich möchte nicht wieder in die Rolle kommen, das war damals mühselig, des Seminarveranstalters. Ich würde viel lieber in die Rolle dessen schlüpfen, der gesagt bekommt, ich habe hier noch drei Kumpels und wir wollen tatsächlich mal über das Thema XY intensiv nachdenken. Und ich sage dir jetzt ganz offen, es ist mir fast egal, worüber. Und es muss auch nicht Philosophie drüber stehen und schon gar nicht Literatur. Das Nachdenken als solches, das ist das Philosophieren. Und ich kann dafür sorgen, dass es ein, zwei, drei Etagen tiefer, höher, seitlich, rechts, links, ich weiß nicht was. Talking about the whole world and his wife, sagen die Engländer. Ich finde das einen wunderschönen Ausdruck. Also wirklich über das Eigentliche reden. Ans Eingemachte gehen. Und das kann ich garantieren. Und das kann dann in jedem erdenklichen Format und auch an jedem erdenklichen Ort stattfinden. Das kann auch hier bei ellenlangen Spaziergängen über die Friedhöfe und das Tempelhofer Feld stattfinden. Und dafür stehe ich sehr gern zur Verfügung. Was ich dazu nehmen werde, ist das Zweierformat. Es gibt diese Tradition der philosophischen Praxis, spätestens seit den 80ern. Und ich glaube, ich habe das jetzt soweit alles klar, dass ich da in diese Richtung tatsächlich auch ein Angebot unterbreiten möchte. Ich werde dafür meine alte Adresse www.selbstdenken.de reaktivieren. Ich habe schon etliche Texte dazu geschrieben. Die Gestaltung ist dann der zweite Schritt. Ich denke mal, im Lauf des Frühjahrs wird das live gehen. Und da kann man dann tatsächlich auch sicher einen Blog finden mit Gedanken ähnlich denen, die wir hier gerade erörtern. Da kann man dann auch tatsächlich jederzeit Wünsche äußern. Ja? Rückmeldungen in meine Richtung. Das hätte ich gern, das brauche ich. Oder das ist Thema XY in meinem Leben. Ich komme da gerade nicht mit klar gedanklich. Da muss mal nachgehakt werden. Ja, das ist nett, dass ich so heiße. Das gehört nachgehakt. Und dass dann jemand einfach sagt, den Hake, den gönne ich mir jetzt mal dafür. Und dann gehe ich einen Tag mit ihm durch die Pampa. Und danach sind wir beide einfach schlauer. Also das, und ich weiß dann auch nicht, ob dann irgendein Problem gelöst ist. Ja, das ist in dieser Art von Gespräch vielleicht gar nicht der Punkt. Vielleicht hat man das Problem auch nur durchmessen und dabei die ganze Komplexität der Welt vielleicht nochmal erlebt. Aber man hat auch erlebt, dass man damit gedanklich trotzdem klarkommen kann auf irgendeine Art und etwas besser verstehen kann. Ja. Ich glaube, das ist die Sorte Mensch, die ich tatsächlich mit diesem Angebot auch anspreche und erreichen kann, die einfach auch ein großes, großes Verstehensbedürfnis haben. Ja, die nicht einfach nur hinnehmen.
Ja? An der Stelle, also das Bild leuchtet mir sofort ein, sich tatsächlich Zeit zu nehmen und dich dann auch als Begleiter sozusagen zu haben. Ich stelle mir jetzt vor, wie wir zum Beispiel über den Friedhof gehen und an der einen oder anderen Stelle schon durch das, was wir dort sehen, vielleicht sogar hören oder was auch immer riechen, dass wir dadurch natürlich genügend Anregungen hätten an dem Punkt. Ja. Was ich mir auch vorstellen kann, ist tatsächlich gegebenenfalls auch mit zwei oder drei Leuten so eine Session zu machen und zu sagen, Du bist jetzt unser Begleiter, aber wir hätten von dir auch gerne sowas, das fand ich nämlich bei den philosophisch-literarischen Seminaren toll, sowas wie eine Auswahl von Texten, die uns helfen zu einem, ich sag mal, meinetwegen von uns eingeworfenen Thema, Individualität zum Beispiel, das durchmessen zu können oder überrascht zu sein von den von den Facetten oder so einen Aspekt, um einfach aus den eigenen Fahrspuren rauszukommen, des eigenen Denkens und Empfindens. Das finde ich ist auch ein Bestandteil einfach davon. Und das würde ich auch schätzen, wenn es sowas gäbe, ehrlich gesagt.
Wir sind ja als unternehmerische Menschen allesamt, ich sag mal, auf Gestaltung, Prägung unserer Umwelt, Planung, Planungssicherheit etc. pp. Ausgerichtet. Sehr pragmatisch auch, ne? Zielorientiert. Wir haben ja letztes Mal drüber gesprochen.
Ja.
Wir sind prozessorientiert an den Stellen. Wir haben unsere Agenda. Und ich glaube tatsächlich, dass das ungeheuer erholsam sein kann, mal diese ganze Diktatur des Nutzens für einen Moment beiseite zu schieben und nicht immer zu fragen, wofür ist das jetzt gut, dass wir das denken, sondern es einfach zuzulassen, um der Wahrheit willen. Das hört sich jetzt pathetisch an. Ja, ich weiß nicht, ob ich die Wahrheit je erreichen kann, aber ich kann immer mal wieder wie so eine Maus in verschiedene Höhlen kriechen und gucken, was ist da eigentlich. Und das gemeinsam zu tun, ist eine große Lust.
Also und Erholung. Erholung ist ja schon wieder etwas, was bei mir gerade in Resonanz geht. Ich finde das gerade ganz spannend, weil ich bei mir feststelle, dass ich den Begriff der Erholung ganz lange gar nicht benutzt habe. Und dass ich zwar öfter von Muße spreche und so weiter, Menschen nehmen sich doch mal Mußezeiten und so weiter. Aber dieses sich erholen, das ist ja fast wie so ein Tag Urlaub dann an der Stelle, mit vielleicht sogar bestimmten Triggerpunkten, darf ich das und so weiter. Das muss doch jetzt.
Oh Gott, was ist das Freundesgespräch, was wir kennen, wir beiden? Mhm. Was ist das anderes? Mhm. Ja, ich erhole mich in dem Sinne, dass ich mich raushole aus dem üblichen Hamsterrad. Das viele ja auch mit der Karriereleiter. Ne? Wie hat das jemand gesagt? Für den Hamster sieht der Lauf im Hamsterrad aus wie, von innen sieht das aus wie eine Karriereleiter. Also mal raus aus dem Hamsterrad und einfach wirklich herumlaufen in der freien Welt und den Blick heben und die Medien abschalten und wirklich den Kopf stattdessen einschalten und autonom denken. Miteinander, sich gegenseitig inspirieren, sich gegenseitig auf Ideen bringen und alles nutzen, was dafür gut ist. Schau mal, wir haben das Gutenberg-Projekt. Wir haben ja die Klassiker der Weltliteratur in der Tasche buchstäblich. Jetzt habe ich gerade gesagt, wir lassen die Medien aus, aber wir können sie auch noch mal ganz anders nutzen. Und sagen, da fällt mir ein, Hyperion Schicksalslieben, Moment mal, ja, zack, drei Klicks hab ich's auf dem Smartphone. Und wir können auf der Friedhofsbank da vorne uns das gegenseitig mal kurz zur Kenntnis geben, was uns gerade einfällt.
Also großartig. Das finde ich schon faszinierend. Ich muss bei mir wirklich diesen Begriff der Erholung noch mal ein bisschen nachschwingen lassen, weil ich das gerade sehr, sehr faszinierend finde. Ist das, ich hatte mir noch eine Frage auch notiert, ist das auch der Unterschied zwischen zum Beispiel einer Coaching-Session bei dir und einem philosophischen, praktischen Tag sozusagen, dass dieser Aspekt, ich sag mal, des Verwertungszwecks oder der Zielgerichtetheit, der Kontrolle, all diese Aspekte, die als Unternehmer uns sicherlich auch dominieren und von denen wir uns dominieren lassen, dass das wegfällt, ist das der Unterschied? Ich meine, jetzt ein Coaching hat ja schon eine Absicht. Also ich würde dann hinkommen zu dir, würde sagen, ich habe dies und dies Thema und ich kriege hier meine Rollen nicht übereinander und wenn ich hier rausgehe, hätte ich gerne mehr Rollenklarheit und dies und das, können Sie mich dabei unterstützen. Dann würdest du sagen, wir können mal überlegen.
Und fünf Optionen und eine Idee, was ich ausprobieren kann.
So, und ich sag mal, diese Offenheit ist dann einer der großen Unterschiede sicherlich zwischen einem Tag Coaching und einem Tag philosophische Praxis bei dir, oder? Sehe ich das falsch?
Auf jeden Fall. Also gute Gespräche sind es natürlich hier wie dort und sie sind auf beiden Seiten nicht belehrend, das ist auch klar. Das haben diese Gesprächstypen sicherlich gemeinsam. Aber es gibt wirklich eine starke Akzentverschiebung. Also eine würde ich darin sehen, was du gerade schon genannt hast, also dieses, dass man aus dem pragmatischen, zielorientierten, utilitaristischen Paradigma rauskommt.
Ja.
Ja, dass man immer auf den Nutzen schaut, auf gut Deutsch, und das mal nicht fragt. Das Zweite ist, es ist eine Akzentverschiebung weg vom Beruflichen, aber nicht im Sinne von Abblenden des Beruflichen, sondern es ist ja Teil des Lebens, was ich von morgens bis abends mache. Und das ganze Leben in den Blick zu nehmen, in dem Zusammenspiel aller Komponenten, zu denen natürlich auch der Beruf gehört. Klar. Und natürlich stellen sich von daher auch viele, viele Fragen. Ne? Also, aber ich bin ja jetzt, ich sag mal, in der Situation, in der wir gerade stecken, eben auch als Mensch angegriffen durch das, was passiert. Ja, die Geschichte hat sich, die Weltgeschichte hat sich mit an den Frühstückstisch gesetzt, an den Abendbrottisch, und sie sitzt auch mit im Meetingraum.
Ja.
Und wir können da gar nicht mehr anders, als das auch zur Kenntnis zu nehmen. Natürlich kann man es wegschieben und so tun, als wäre nichts, aber dann sitzt der weiße Elefant in der Ecke. Ich werde immer dafür, ihn anzuschauen.
Ja, völlig klar. Vielleicht an der Stelle auch, wenn du die Internetseite selbstdenken.de, so war es, glaube ich, kann ich ja mal als Link auch in die Shownotes packen. Das ist jetzt aber noch nicht ein gefährdeter Begriff, oder? Weil Querdenker ist ja schon verloren, der Begriff.
Ist mir scheißegal.
Ja,
tut mir leid, dass ich das so sage.
Sag
wenn da irgendwelche Hornochsen diesen Begriff besetzt haben, die denken nicht quer, das ist eigentlich auch was sehr Gutes, quer zu denken.
Ja.
Aber das ist wahnsinnig schwer, genauso wie das Selbstdenken wahnsinnig schwer ist. Das hat man nicht, weil man Russia Today liest, ist man noch keiner, der wirklich querdenken kann. Naja, definitiv nein, und ich würde mir diesen Begriff auch überhaupt nicht kaputt machen lassen davon. Das ist also der kantische Begriff, sapere aude, wage es, dich deines Verstandes zu bedienen, und das hat mit Querdenkerei und Verschwörungstheorien und Esokram überhaupt null zu tun.
Thomas,
gar
nichts. Thomas, du bist schon viel mehr abgegangen, als ich das eigentlich sagen wollte. Für mich ist das so, wir müssen bestimmte Sachen auch wieder zurückholen, und wir müssen darauf achten, dass wir dann sozusagen solche Begriffe dann eben auch prägen, wie wir glauben, dass wir sie prägen müssen. Also insofern, das Selbstdenken, Selbstführung liegt mir natürlich, wie könnte es anders sein, liegt mir sehr nahe, und ich werde auch nicht müde, sozusagen meine Mission, meine Aufgabe darin zu sehen, Menschen dazu anzuhalten, wirklich autonom selbst zu denken. Also insofern fände ich gut, wenn wir dazu auch mit dieser heutigen Session, heutigen Episode beigetragen haben. Ich würde ganz gerne nochmal abrunden, vielleicht ist das auch schon was Zusammenfassendes, abrunden sozusagen mit der Frage an dich, wenn ich mich als unternehmerischer Mensch nun animiert fühle, sozusagen mich mit Philosophie auseinanderzusetzen, wie kann ich jetzt ganz pragmatisch vorgehen? Klar, ich meine, dass wir jetzt der Werbeblock zu sagen, ruf mich an, so ungefähr. Da können wir jetzt einen Haken dran machen, so ungefähr. Aber die andere Geschichte ist, vielleicht haben wir es ein bisschen kleiner. Also vielleicht nochmal zusammenfassend. Du hast gesagt, gut sind entsprechend Podcasts zum Beispiel. Habe ich dich da richtig? Geh nochmal kurz rein. Was kann ich tun, wenn ich jetzt sozusagen getriggert bin und sage, ich muss mich dem jetzt mal nähern, und bevor das Ganze wieder abflaut, möchte ich jetzt mal da einen Nagel in die Wand hauen und möchte mal die ersten Schritte machen. Was sollte ich tun? Deiner Meinung nach.
Ist das wieder sehr pragmatisch gefragt. Ja, also ich kann einfach nur empfehlen, dass man die eigenen Gedanken, die einem durch den Kopf gehen, insofern ernst nimmt und aufwertet, und dass man sie aufschreibt. Also das einfach für würdig erachtet. Und jeder, der das versucht, wird merken, als Alltagsphilosoph, die oder der er ist, jeder wird merken, das macht was. Das verändert die Sache. Also das Rumoren in meinem Kopf und der Text auf dem Blatt, diese Distanz allein schon macht was und erzeugt eine neue Dynamik, die mich auch weiterführt. Also ich kann ermutigen, tatsächlich Sudelblätter anzulegen, Liebestagebuch und so weiter, da müssen wir nicht drüber reden, aber und sei es nur, dass man sich eine kleine Kladde in die Tasche steckt und solche Gedanken einfach festhält. Ja. Und dann, du hast es auch schon gesagt, wenn es an Lesen geht, dann ist die kleine Dosis natürlich sehr einladend. Und es gibt Meister der kleinen Dosis. Ja, also natürlich, ich habe es ja schon gesagt, die Distanz zwischen einem Schopenhauer und einem Manager von heute, die darf man nicht unterschätzen. Und die Aphorismen zur Lebensweisheit liest man nicht mal so weg. Aber vielleicht lohnt es sich dann doch, mal sich einen oder zwei davon vorzunehmen. Ja, oder was ich unendlich empfehlen kann und endlich, liebe Burkhard, ich glaube, du warst damals dabei bei diesem philosophischen Café in Osnabrück über Montaigne und ja. seine Essays.
Ja, ich war dabei.
Man kann dieses dicke Buch eigentlich aufschlagen, wo man will, nimmt sich einen Absatz daraus, überliest so ein bisschen die ganzen Hinweise auf die antiken Autoren, die er da immer eingestreut hat. Wenn man den reinen Montaigne nimmt, ich kann immer nur sagen, man liest, man geht beglückt und begeistert wieder raus. Das ist der illusionsloseste und klarsichtigste Geist seiner Zeit gewesen. Gleichzeitig eine unendlich praxiserfahren, Bürgermeister von Bordeaux lange Zeit gewesen und setzt sich dann in seinen Turm und schreibt 10 Jahre lang dieses Buch in wirklich in schonungsloser Selbstbetrachtung. Ne? Aus dem Gefühl heraus, was mir begegnet, das entsteht in mir. Ich komme zum Anfang zurück. Ne? Also Montaigne's Essays, die gibt's auch in winzigen Taschenausgaben. Mhm. In die Tasche stecken, in der Bahn mal eben rausholen, mal 10 Sätze Montaigne und dann da bleiben und drauf rumkauen. Und irgendwann kommt es einem tatsächlich vielleicht. Ja? Irgendwie zündet es dann.
Ja, und sei
jemand
es
anders.
Sei es mit diesen Gedanken aus dem Fenster der Bahn zu schauen und sie einfach erstmal wirken zu lassen.
Ja, genau. Und daran sich nicht frustrieren zu lassen, das könnte der Tipp sein. Mhm. Und auch zu sagen, gut, das verstehe ich jetzt halt nicht. Ist ja auch egal, aber das da verstehe ich. Mhm. Ja? Also, dass man aus dieser Bewunderungsstarre rauskommt. Großer Philosoph, großer Text. Oh, ich kleiner Mensch, ich kann das gar nicht verstehen. Nee. Mhm. Also wirklich mit ein bisschen Geduld sprechen diese Menschen zu uns.
Mhm. Absolut.
Wie Freunde, also, wie gestorbene Freunde
irgendwann. Ich kann es nur unterstreichen und wie gesagt, gerade so das Bild mit dem Lesen und auch Nachsinnen so ungefähr nachklingen lassen, ist auch ein Tipp, den ich da einfach nochmal draufsetzen würde. Und du hast es natürlich gesagt, auch durchaus sich zu bedienen. Wir sind in modernen Zeiten der Podcasts und so weiter, da gegebenenfalls auch spezifisch mal ein bisschen zu schauen, einfach egal, ob ich jetzt sozusagen einsteigen will oder mich vielleicht sogar wiederentdecke und sage, Mensch, ich habe früher schon mal XYZ gelesen.
Wie könnte auch beides zusammengehen,
Burkhard,
ne? Also, dass man zum Beispiel mal guckt, finde ich was über Montaigne? Mhm. Was findet man da? Ich sage es nur mal ganz kurz in Klammern nochmal. Ein Mensch, der eben die Existenz, die ein einzelner Mensch führt, schonungslos anschaut, der sich Eingeständnisse macht. Das ist ein Buch voller Eingeständnisse darüber, wie es wirklich ist. Und man wird merken, es ist wirklich so. Mhm. Das sind lauter Dinge, die wir vor uns selber verstecken, von denen da die Rede ist. Und ich könnte doch einen tollen Podcast vielleicht finden über Montaigne. Zum und danach schlage ich das Buch auf.
Genau.
Und wenn ich eine lange Zugfahrt habe, geht beides tatsächlich.
Ja.
Also das geht auch im Auto.
Ja.
Und dann schlägt man es halt in der Raststätte auf. Und dann wird die Raststätte plötzlich ein Panoptikum des Lebens.
Ja.
Ich habe mal einen Buchtipp, Burkhard. Ja, kann ich dir noch loswerden?
Her damit.
Weil ein bisschen kleiner, ein bisschen näher dran an uns ist der Thomas Mayer. Den kennst du, glaube ich, auch. Sein wunderbarer Aphorismenband: Wäre die Einsamkeit nicht so lehrreich, könnte man glatt daran verzweifeln. Im Schweizer Salis Verlag erschienen und also ich weiß nicht, das sind Sätze, die kenne ich fast auswendig und ich lese sie jedes Mal wieder neu.
Mhm.
Irre.
Ja.
Und also, das kann ein kluger Kopf, das kann eine gute Literatur und das ist unendlich belebend und erfrischend und manchmal auch erschütternd.
Ja, passt, denke ich, in diese Zeit. Das wäre dann auch unser Beitrag für uns selbst, aber natürlich auch für die Hörerinnen und Hörer. Auch praktische Tipps, Lesetipps sogar, das sollten wir in der Zukunft auch beibehalten. Ich glaube, da gibt es auch eine Resonanz bei unseren Hörerinnen und Hörern, da ganz konkret auch mal zu sagen, welches Buch hat uns berührt oder welcher Podcast hat uns berührt.
Wie schön wäre das.
Genau, und das einfach weiterzugeben. Thomas, an der Stelle wieder einmal ganz herzlichen Dank, auch
sehr gerne.
Im Namen der Hörerinnen und Hörer, dass wir auf diesem Thema, ich hätte fast gesagt, drauf rumkauen durften, Philosophie für Manager, Fragezeichen, da würden wir doch jetzt sagen, Philosophie für Manager, Ausrufezeichen, und haben, denke ich, so ein paar Türen geöffnet, wo die eine oder der andere durchgehen kann. Insofern ganz herzlichen Dank.
Sehr gerne, Burkhard, und ich hoffe tatsächlich, dass diese Türen dann auch offen stehen und durchschritten werden können.
Ja.
Dirk, danke dir.
Gerne.
So,
Soweit dieses Update-Gespräch mit Dr. Thomas Hake. Nutzen Sie die Tipps und Ideen auch aus dieser Episode, um Ihre Selbstführung zu stärken und Alltagsphilosoph zu werden, männlich wie weiblich. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine wirksame Zeit, Ihr Burkhard Benzmann. Vielen Dank, dass Sie auch bei dieser Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development dabei waren. Auf bald!